Werbung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Geldermann ist nicht nur eine führende deutsche Sektkellerei und seit 1838 ein Inbegriff wahrer Sektkultur. Mit Geldermann verbindet mich auch eine höchst erfolgreiche und schöne berufliche Zusammenarbeit über Jahrzehnte. Seit ich das erste Mal die Chance hatte, im Breisach am Rhein hinter die Kulissen dieses Traditionshauses zu blicken, bin ich ein absoluter Fan von Geldermann. Deshalb freue ich mich so sehr, dass die Marke Geldermann jetzt Partner unseres Genuss-Podcasts ist und ich mit jedem Gast auch eine Spezialität des Hauses verkosten darf.
Laffer and Friends. Der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
Unser Genuss-Podcast hat einen neuen Gast und deswegen freuen wir uns alle auf eine neue Folge mit Starkoch, Autor und Unternehmer Johann Laffer. Und natürlich einen Überraschungsgast für deine Hörerinnen und Hörer, lieber Johann.
So ist es, liebe Sabrina. Wie immer habe ich auch ein besonderes Dessert vorbereitet und mich schlau gemacht über den Mann, der gleich vor dem Mikro Platz nehmen wird und uns Einblicke in sein Leben gibt. Das ist niemand Geringeres als der bekannte deutsche Fernsehmoderator und Komiker Guido Kanz. Was man alles über ihn wissen muss, darfst du jetzt noch verraten, liebe Sabrina.
Guido Kanz ist ein deutscher Moderator, Komiker und Autor. Er wurde am 19. August 1971 in Porz am Rhein geboren und schloss seine Ausbildung zum staatlich geprüften kaufmännischen Medienassistenten ab. Seine Comedy-Karriere begann er als Mann für alle Fälle und hielt Reden im Kölner Karneval. Ab 1998 ist er als Comedian und Moderator im Fernsehen zu sehen. Sein Markenzeichen, das platinblonde Haar. Vom Quatsch-Comedy-Club bis zu Genial daneben, Kanz zeigte auch früh, dass er als Moderator ebenso gut unterhalten kann. Formate wie Carnevalissimo oder Deal or No Deal gehören ebenso dazu wie die legendäre deutsche TV-Show Verstehen Sie Spaß. Er tourte mit seinem Bühnenprogramm durch Deutschland, hat mehrere Bücher verfasst und ist seit 2022 im festen Team von RTL als Moderator von diversen TV-Formaten zu sehen. Kanz hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Deutschen Comedy-Preis. Er lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in Köln-Porz.
Lieber Guido, erstmal herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Und ich muss sagen, das Schöne ist jetzt endlich mal für mich, du nicht als Moderator, sondern ich sitze hier und darf dir Fragen stellen.
Freue mich auch sehr.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir kennen uns, glaube ich, schon sehr, sehr lange, oder?
Ja, das stimmt.
Ich würde gerne mal etwas vorlesen, was ich gefunden habe, was du von dir gesagt hast. Ich werde sicherlich von einigen Leuten unterschätzt. Ich bin zum Beispiel sehr musikalisch, spiele Klavier und Schlagzeug. Es gibt viele Seiten, die Leute noch nicht von mir kennen. Mein Aufgabenfeld ist sehr facettenreich. Ich stehe auf der Bühne, habe mein Solo-Programm, moderiere im Fernsehen und auf Galas. Ich mag die Abwechslung. Es wird so nie langweilig bei mir. Stimmt das?
Ja, also ich kann das, ich habe das ja selber mal gesagt, wäre schön, wenn ich das heute jetzt anders sagen würde. Ich glaube, das war aber immer schon so bei mir, auch wo ich noch nicht beruflich auf der Bühne gestanden habe, in der Schule zum Beispiel. Ich war im Schulchor, in der Jazz-AG, ich habe in der Handball gespielt, Fußball gespielt in der Schule, ich war Klassensprecher, Schülersprecher. Ich habe wirklich ganz viele Sachen gemacht, war Ministrant und fand das immer toll, unterschiedliche Sachen zu machen. Und das ist heute immer noch so. Und ich glaube, wenn ich jetzt nur mit meinem Soloprogramm unterwegs wäre oder nur Fernsehen machen würde, wäre es mir relativ schnell langweilig.
Dann kann man ja, wenn man deinen Lebenslauf liest, könnte man eigentlich sagen, du bist ein echtes Glückskind, oder?
Ich glaube ja. Ich glaube ja, dass jemand auf mich aufpasst. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich glaube, und ich nenne diesen Mann jetzt mal, wenn es ein Mann ist, vielleicht ist es auch eine Frau oder auch divers, der liebe Gott. Ich glaube, dass der auf mich aufpasst und denn es gibt immer wieder Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich habe so einen Schubser in die richtige Richtung bekommen.
Nun bist du in Porz am Rhein geboren und was mir auffällt, ganz viele Comedians, was du ja auch bist und ein sehr hervorragender, kommen aus dem Rheinland. Hat es was mit dem Kölner Karneval zu tun?
Das weiß ich nicht, weil die wenigsten erfolgreichen Kollegen und Kolleginnen ja vielleicht auch im Karneval tätig sind. Aber ich glaube, der Rheinländer ist sehr offen und ist sehr fröhlich. Das würde ich jetzt für mich auch reklamieren. Ja, jede Region in Deutschland hat unterschiedliche Facetten und Qualitäten. Aber ich glaube, uns kann man nicht sagen, dass wir auf den Mund gefallen sind. Also das sind schon Leute, die nett sind, gut gelaunt sind. Und ja, bei mir hat das dann irgendwie dazu geführt, dass ich nicht nur privat plapper, sondern auch vor dem Mikrofon.
Man sagt ja, in Köln gibt es tatsächlich die fünfte Jahreszeit und die spielt ja für dich, glaube ich, eine ganz große Rolle, oder?
Ja, seit 31 Jahren stehe ich auf der Bühne im Karneval.
Und über 250 Auftritte, ja, habe ich gelesen.
Ja, aber innerhalb von 6 Wochen. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, glaube ich.
Doch, ich möchte mir das mal gerne erzählen, aber wie funktioniert das?
Naja, also ich sag erstmal, wie es losging. Es war so, dass ich 1991 wie die Jungfrau zum Kinde eigentlich angefangen habe. Ich bin damals schon auf Geburtstagen und Hochzeiten aufgetreten. Und dann hat mich, da war ich noch bei der Bundeswehr, mich ein bekannter Karnevalist gesehen, vielmehr eigentlich nur gehört. Ich stand auf der Bühne bei einer Hochzeit und der saß an einem Tisch drinnen, weil er ein Gipsbein hatte. Und dann haben die Leute gelacht und dann hat er gesagt, wer steht denn auf der Bühne? Ja, so ein junger Mann aus Porz. Und damals habe ich Leute parodiert, hauptsächlich Boris Becker nachgemacht und Willy Brandt und Helmut Kohl. Und dann hat der sich mit mir unterhalten, sagt, willst du nicht in Karneval? Dann habe ich gesagt, ja, gerne. Was muss ich denn da machen? Und dann gibt es in Köln sogenannte Vorstellabende. Man würde heute vielleicht Castings sagen. Und dann bin ich im Oktober 1991 da aufgetreten vor 1300 Leuten an 2 Abenden und ja, totaler Durchbruch, super funktioniert und hatte dann in meiner ersten Session, so sagt man hier in Köln, 80, 85 Auftritte und das wurde dann immer mehr. Ja, es gipfelte, ich habe Jahre gehabt, habe ich über 300 Mal gespielt, 307 glaube ich war das meiste, innerhalb von 6 Wochen und das ist so, dass ich an einem Tag heute noch bis zu 8 Auftritte mache. An einem Samstag.
Die ja, wie geht das?
Ja, also man fährt meistens mittags oder nachmittags los um 3 Uhr. Der erste Auftritt ist jetzt um 15 Uhr, dauert, sagen wir mal, mit allem eine halbe Stunde. Dann habe ich einen Freund seit 29 Jahren, der mich fährt, ein alter Ministrantenkollege, der Martin. Und der wartet dann schon im Auto und dann springe ich da rein und wir fahren zum nächsten Auftritt. Dann mache ich da eine halbe Stunde auf der Bühne und dann geht es zum nächsten. Und das mache ich 8 Mal. Und komme dann abends nach Hause und bin müde und inhaliere, damit die Stimme hält und fahre am nächsten Morgen wieder los.
Ja, aber ich meine, was ist jetzt, wenn da mal irgendwas passiert, ein Stau ist oder so, was machen die dann in dem Saal?
10 Minuten Wartezeit sind vertraglich vereinbart. Das heißt, wenn ich 10 Minuten zu spät käme, also bis zu 10 Minuten Verzögerung ist erlaubt auf beiden Seiten. Wenn nicht, dürfte ich meine Gage bekommen. Nehmen wir an, der Veranstalter hat 15 Minuten Verzögerung und ich kann nicht warten. Dann würde ich Geld bekommen und dürfte wieder fahren. Also es ist sehr, sehr gut ausgetaktet, das Ganze, sehr große Logistik. Und das ist meine Schule gewesen. Da lernt man zu funktionieren, sehr, sehr gutes Timing zu bekommen und krank werden gibt es nicht.
Aber jetzt sag mal, wenn man so eine Session vor sich hat und dann natürlich sich überlegen muss, was mache ich denn da? Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich erstmal so wie bei uns, da ruft jemand an und sagt, wir haben jetzt das Thema Grillen, mach bitte 20 neue Rezepte. Dann sitzt der da und denkst du, hallo, 20 neue Rezepte wie auf Knopfdruck, das ist ja fast nicht leistbar, weil man muss auch die nötige Stimmung dafür haben, da muss man sehr viel vorher lesen und auch überlegen, was ist aktuell. Wie läuft es bei dir so ab?
Naja, also ich schreibe das ganze Jahr über neue Sachen. Jetzt zum Beispiel gab es einen Vorfall in Nordrhein-Westfalen, dass Abiturfragen nicht runtergeladen werden konnten. Und dann sitze ich natürlich am Schreibtisch und sage, okay, das ist eine sehr gute Vorlage. Alle reden von KI, von künstlicher Intelligenz. KI steht in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich für kein Internet. Sowas fällt einem ein. Oder wenn sich beim FC Bayern München in der Kabine 2 Spieler prügeln würden, ja, Sané und Mané, und da ging es, glaube ich, nur um einen Pass, der nicht rechtzeitig gespielt wurde, habe ich jetzt sowas geschrieben wie, früher wurde sich beim FC Bayern auch geprügelt in der Kabine, aber da ging es um Claudia Effenberg. Also das sind Sachen, die man das ganze Jahr schreibt und die dann im Karneval in einem Art Jahresrückblick auf der Bühne landen.
Also man nimmt aktuelle Anlässe und versucht, die dann einzubauen.
Richtig.
Wenn es am 11.11. wieder losgeht.
Genau so. Und am besten jedes Jahr natürlich was Neues, also eine halbe Stunde neues Programm jedes Jahr wäre wünschenswert.
Wie ist es denn, wenn man da vorne oben steht und ich meine, es kommt ja auch darauf an, in welcher Stimmung sich das Publikum befindet. Bevorzugst du lieber gleich zu Beginn aufzutreten oder eher am Ende?
Das Problem, viele Leute, die den Kölner Karneval nicht kennen, denken ja immer, naja, die Leute sind alkoholisiert, die lachen ja bei jeden Scheiß. Die Wahrheit ist, je alkoholisierter Zuschauer oder Zuhörer sind, desto weniger hören die zu. Man ist abgelenkt, da kommt ein Kellner, man macht noch ein Foto mit dem Handy und redet untereinander. Das ist die Herausforderung, die Leute relativ schnell für sich zu gewinnen. Deswegen ist eigentlich so das erste Drittel gut. Also nehmen wir an, wir haben in der Veranstaltung 4 Sprecher. Ja. Dann ist der erste, muss dafür sorgen, dass die Leute erstmal zuhören. Nummer 2 ist gut. Oder Nummer 3. Nummer 4, der letzte ist schlecht.
Was war eigentlich die größte Panne bei solchen Auftritten, die du erlebt hast?
Ach, da könnte ich, glaube ich, alleine davon 2 Bücher schreiben. Ach, das sind natürlich viele Ehrenamtler, die im Karneval arbeiten. Ja, ja. Das ist ja nicht wie im Fernsehen oder hier bei deinem Podcast, wo alle Leute wissen, was sie tun. Ach, das ist also das Allerschlimmste war mal, als ich bei einer Herrenveranstaltung, das sind also nur Männer,
Herrensitzung,
1000 Leute in einem Zelt hier in der Nähe von Köln, und das war schon spät, das war eh schwierig, das ist schon viele Jahre her. Und dann kam nach mir ein brasilianisches Showballett. Die waren nach mir dran. Dummerweise gab es eine Umkleidemöglichkeit, die war aber nur über die Bühne zu erreichen. Jetzt muss man sich vorstellen, in dem Zelt gab es einen Mittelgang. Ich stand direkt vor dieser Treppe, die auf die Bühne drauf ging, zentral. Und dann gingen diese Mädels schon mit ihrem brasilianischen Kopfschmuck durch dieses ganze Zelt. Und alle Männer haben natürlich nicht mehr auf mich geachtet, sondern haben auf die Mädels geguckt. Und die gingen dann die Treppe hoch mit ihrem Kopfschmuck, ich war gar nicht mehr zu sehen, an mir vorbei, sich auch noch so laut unterhaltend, dass man das über mein Mikrofon hören konnte, und gingen dann in ihre Umkleidekabine. Spätestens, also da war der Auftritt sowieso zu Ende, aber eigentlich schon, wo die reinkamen. Und das sind natürlich so Sachen, wo man hofft, dass hier irgendeine versteckte Kamera steht, aber das war natürlich nicht der Fall. Ach, ich habe so viele Sachen schon erlebt, dass ich natürlich auch schon Auftritte abgebrochen hatte damals, weil der 1. FC Köln gespielt hat. Und damals gab es noch keine Handys, sondern Radios, und es fiel ein Tor für den FC. Und alle haben geschrien, und dann lagen sich in den Armen und der Auftritt war zu Ende. Also, ja, verrückt.
Die sehr erfolgreiche Karriere als Comedian und die sehr erfolgreiche Karriere als TV-Moderator, das sind ja doch im Prinzip fast Gegensätze, oder?
Finde ich nicht. Also ich würde mich ja eher so als Conferencier der alten Schule bezeichnen. Ich finde, ein Moderator, der auch unterhaltend ist, das kann ja nicht jeder. Von daher muss man irgendwann mal die Chance bekommen, vor die Kamera zu kommen. Bei mir war das dann der Karneval, der mich damals Ende der 90er Jahre zu RTL gebracht hat. Aber ich finde, moderieren ist eine andere Disziplin, ja, aber naja, es geht trotzdem um Präsenz, um Leute für sich zu gewinnen, um eine Tätigkeit vor dem Mikrofon, bei dem Leute zuhören sollten. Also ich finde das gar nicht so unterschiedlich.
Wer hat dich eigentlich für das Fernsehen entdeckt?
Das war die damalige Unterhaltungschefin von RTL, die, glaube ich, 1998 mir damals noch einen Fax geschrieben hat. Auf Thermopapier. Zwei sehr merkwürdige Begriffe. Fax und Thermopapier. Und mir geschrieben hat, das war ein toller Auftritt bei der RTL-Fernsehsitzung im Karneval in Köln. Können Sie auch Comedy? Und dann habe ich mit der telefoniert und habe gesagt, Frau Plicht, so hieß sie damals, was verstehen Sie denn unter Comedy? Dann sagt die, naja, man bringt Leute zum Lachen. Sag ich, ja, das mache ich ja schon seit 7, 8 Jahren. Dann kann ich Comedy. Und dann habe ich dann einen Vertrag bekommen über ein Jahr und habe dann mit auch Matze Knob damals, der auch ganz neu im Geschäft war, haben wir einige Fernsehsendungen gemacht, und so ging Fernsehen los.
Welche Stationen haben dich am meisten geprägt von all dem, was du bis heute gemacht hast? Oder was war für dich, sagen wir mal, so das Aufregendste an Shows?
Also natürlich der erste Fernsehauftritt 1993 bei der Sendung Gaudimax. Die hat damals Gerd Rubenbauer moderiert für den Bayerischen Rundfunk.
Kann ich mich noch erinnern.
Im ersten, das war eine Sendung, wo man Witze erzählen musste. Ich war damals mit 21 der jüngste Teilnehmer und war brutal nervös. Also das bleibt einem natürlich im Gedächtnis. Natürlich, ja, ich habe lange Deal or No Deal moderiert, damals so eine Gameshow, wo man Koffer aufmachen musste. Mhm,
genau.
Habe ich weit über 120 Folgen moderiert, und das war ein sehr gutes Training, hat riesen Spaß gemacht. Und natürlich, neben allem, ich habe ja nun wirklich sehr viel moderiert, sind es so schon auch so große Events. Natürlich verstehen Sie Spaß, 12 Jahre.
Darüber würde ich gerne ein bisschen detaillierter sprechen, aber was?
Gab es aber jetzt auch noch eine Sache vor kurzem, die mich sehr begeistert hat. Es war das Jubiläum einer bekannten Kölner Band, der Blackfoes. Und die haben 3 Tage ein Konzert gespielt vor dem Kölner Dom, vor ungefähr jeweils 10.000 Leuten live. Und das habe ich moderieren dürfen und das war fürs Fernsehen wirklich toll.
Schön. Verstehen Sie Spaß? Ist schon gefallen. Das, glaube ich, bringt man mit dir schon sehr, sehr eng in Verbindung, denn du hast dir das sehr lange gemacht, sehr erfolgreich gemacht, muss man einfach sagen. Was hat dich damals gereizt, als man dich gefragt hat, diese Sendung zu übernehmen? Denn es waren ja vorher schon vor dir einige namhafte Moderatoren und ich kann mir ja vorstellen, in Fußstapfen mancher zu treten, bedeutet ja auch, man denkt drüber nach, soll ich das wirklich machen und was bedeutet das für meinen weiteren Werdegang? Weil wenn es nicht funktioniert, ist es ja schwierig, oder?
Ja, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich schon Filme gedreht habe als Lockvogel, schon ein paar Jahre. Also ich kannte das Format, ich durfte als Komiker schon bei Verstehen Sie Spaß auftreten und habe da also schon Comedy gemacht und irgendwann... Das war bei einer anderen Sendung des SWR, die große Show der Naturwunder, die auch von Frank Elstner moderiert wurde, sagte abends nach der Show der Redakteur, der auch der Redakteur von Verstehen Sie Spaß war, der Frank hört auf. Oder wie man bei uns in der Branche, FE macht nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, ich würde es machen. Aber wie man das so sagt, Johann,
ja, klar.
Ich würde es machen.
Ja.
Und dann haben die gesagt, ja, da haben wir sogar schon mal drüber nachgedacht, aber du bist ja jetzt die ganze Zeit bei Sat.1 gewesen und im ersten hast du noch nie was gemacht. Das ist wohl ein bisschen zu groß. Ich sag, du, wenn ihr keinen findet, ich mach's. Und dann war es so, dass der Unterhaltungschef des SWR damals gesagt hat, ich komme mal nach Köln, wir unterhalten uns mal. Und dann hat er zu mir gesagt, warum sollten Sie denn Moderation oder Moderator von Verstehen Sie Spaß werden dürfen? Und da habe ich gesagt, naja, weil ich bin jemand, der gerne live auf der Bühne steht. Ich bin jemand, der sich mit Humor beschäftigt. Ich kenne das Format. Ich bin der Richtige. Außerdem, ja, möchte ich gerne selber Lockvogel spielen. Und das würde ich mir zutrauen, noch mehr zu tun. Hat er gesagt, naja gut, aber das Gegenargument ist, in der ARD sind sie unbekannt, da kennt sie ja keiner. Frank Elstner hat das schon moderiert und Kurt Felix und Dieter Hallervorden und Harald Schmidt.
Schmidt, genau.
Naja, ich habe gesagt, also ich würde mir das zutrauen und dann rief mich jemand an, der auch viel mit Frank Elstner zusammengearbeitet hat und hat mich angerufen, da war ich auf der Autobahn im Auto und sagte, ich weiß jetzt, wer der neue Moderator wird von Verstehen Sie Spaß. Ich sagte, super, wer macht's denn? Dann hat er gesagt, du. Dann sage ich, Gerd, bitte jetzt. Verarsch jemand anders. Wer macht? Er sagte, nee, du machst das. Und dann habe ich gesagt, ja super. Und ich habe mir eigentlich weniger Gedanken darüber gemacht, dass das nicht klappen kann. Viele Kollegen haben gesagt, wie bescheuert bist du denn? Du kannst ja jetzt nicht Nachfolger von Frank Elstner werden bei Verstehen Sie Spaß. Und ich sagte, na gut, aber so eine Chance kriegst du einmal im Leben.
Ja klar.
Und ich habe gesagt, ich möchte das auch anders machen. Damals gab es noch Witzeerzähler. Dann habe ich zu meinem Unterhaltungschef damals gesagt, das möchte ich gerne anders machen. Da sagt er, ja, wie wollen Sie denn 20 Minuten Sendezeit füllen? Da sage ich, na, zur Not stelle ich mich dahin und erzähle was. Aber ich würde das gerne anders haben. Und so ging es los. Und das war am 10. April 2010 in Halle, war die erste Sendung. Und ich bin jemand, der kein Lampenfieber groß hat, aber da gebe ich zu, habe ich 3 Tage oder 3 Nächte vorher schlecht geschlafen.
Bist du überhaupt noch aufgeregt heute? Oder man liest sehr oft über Adrenalin, wenn man auf die Bühne geht. Braucht man das? Hast du das noch
vor Auftritt? Ja. Adrenalin ist wichtig, um sich zu konzentrieren, um präsent zu sein. Ich bin Gott sei Dank niemand, der Angst hat vor Publikum oder Kameras. Es gibt ja Kollegen, die sagen, ja, da gucken dann ja 5 Millionen Leute zu. Ja gut, aber ich sag, du stehst ja nur vor einer Kamera. Also das verbinde ich jetzt nicht mit der Zuschauerzahl. Wenn ich ein neues Programm spiele oder auch eine neue Sendung moderiere, natürlich bin ich angespannt ein bisschen, das ist aber sehr positiv und ich freue mich auf Publikum. Ich habe keine Angst und von daher, toi toi toi, bis jetzt hoffe ich, dass das so bleibt, weil viele sagen, je älter man wird, desto nervöser wird.
Nein, du bist ja sehr erfolgreich, das muss man einfach sagen. Deswegen kommen wir jetzt mal zu dem Teil, was natürlich ein Genuss-Podcast ausmacht, nämlich, dass du ja auch Vater bist, Familienmensch und wie man so liest, natürlich sehr stark auch das Zuhause genießt, gerade die Wochenenden.
Mhm. Ja, also das geht dir ja nicht anders. Wir sind ja Reisende, ja, und ich kann mich daran erinnern, wenn man anfängt und zum ersten Mal in einem schönen Hotel übernachten darf, dann findet man das ja als junger Mensch großartig. Ich sage, boah, toll, ich darf jetzt in dem mit dem Hotel übernachten. Mittlerweile sind die Strecken, die ich zurücklege, um nach Hause zu kommen, deutlich länger geworden. Früher habe ich mal gesagt, naja, so 180 Kilometer, dann sonst übernachtet man da. Mittlerweile fahre ich auch aus Hamburg schon mal zurück, weil ich sage, das eigene Bett ist schon besser und morgens aufzustehen und meine Frau und meinen Sohn um mich zu haben, finde ich schon ein Genuss. Von daher ist Familie wichtig und das haben wir natürlich jetzt auch alle gemerkt in diesen Jahren der Pandemie. Da konnte man gar nicht auf die Bühne gehen, außer vor die Fernsehkamera und da war ich natürlich auf der einen Seite froh wieder, dass ich jetzt unterwegs sein kann, aber bin auch froh, wenn ich dann wieder zu Hause angekommen bin.
Lass uns bitte über deine Kindheit sprechen. Ich habe ja auch gelesen, dass du sehr gerne bei deiner Mutter in der Küche warst als Kind. Was hat dich da besonders fasziniert?
Mehrere Sachen. Ich bin jemand, der eine sehr gute Nase hat. Ich kann mich daran erinnern, meine Mutter ging einmal im Monat immer mit ihren Freundinnen in die Oper und ich habe immer genossen, wenn die sich bei uns getroffen haben, wie toll die alle gerochen haben. Das Parfüm der Frauen, die sich alle schick gemacht haben, das hatte ich als Kind immer geliebt. Das liebe ich heute auch noch und deswegen war es umso schwerer, dass ich bei meiner ersten Corona-Erkrankung komplett den Geruchssinn verloren hatte für 3-4 Wochen. Das hat mich sehr, sehr stark irritiert und auch in der Küche war es so, dass, naja, da wird was gebrutzelt und dann riecht das gut und was ist das? Und das hat mich immer fasziniert. Und es gibt ja auch so Geschmäcker oder Gerüche, die man heute noch, bin jetzt mittlerweile ja auch nun Anfang 50, heute noch mit seiner Kindheit verbindet. Das ist, finde ich, toll, wenn man so einen Geruchsanker hat.
Was ist das zum Beispiel?
Es ist zum Beispiel Zimt, weil meine Mutter ein ganz einfaches Gericht gemacht hat, einen sogenannten Quarkauflauf mit Rosinen. Und da war aber auch Zimt mit dabei. Und dieser Geruch, das erinnert mich an meine Kindheit, extremst an meine Kindheit.
Also ich denke mir noch gerne zurück so an Sachen wie Kümmel zum Beispiel. Kümmel, wenn wir so Kraut gekocht haben, wenn die Mutter Kraut gekocht hat, dann hat das ganze Haus nach Kraut gerochen. Oder was ich auch noch weiß, ist, wenn die was mit Hefeteig gemacht hat, dann hat sie immer geheißen, wir dürfen die Tür nicht aufmachen oder die Fenster nicht aufmachen. Ich glaube, das ist schon wichtig heute als Kind. Wie geht's jetzt zum Beispiel mit deinem Sohn? Ist er auch interessiert an dem, was deine Frau macht?
Ja, also wir sind ja jemand, wir kochen gerne, wir backen gerne und der Paul ist jetzt eher so beim Backen involviert. Wenn es da irgendeinen Kuchen gibt, dann macht er mit oder auch Plätzchen in der Weihnachtszeit. Gut, nicht immer ganz freiwillig, aber da muss man ja leicht anschieben. Aber ist schon jemand, der sich dafür interessiert. Auch wenn ich am Grill stehe oder koche, sage ich, Paul, guck mal mit oder mach mal das und das und das.
Kochen oder grillen, was machst du lieber?
Naja, also ich hätte wahrscheinlich bis vor 5 Jahren gesagt grillen. Habe ich ja bei dir
auch mitgemacht.
Ich kann mich daran erinnern, das darf ich ja den Podcast-Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten, dass ich bei deinem großen Grill-Event für den SWR...
in Halle, in Westfalen, weißt du noch, im Stadion.
Ja, natürlich, auch da, auch noch, mitgegrillt habe und dass man auf einem Kugelgrill mit Holzkohle Makrelenröllchen und Sabayone. Und da muss man fairerweise sagen, so sympathisch du ja bist beim Kochen, da gab es schon eine Ansage und man hat den Druck schon ein wenig gespürt. Habe ich viel gelernt, toll. Heute würde ich sagen, nachdem ich jetzt ja nun auch stolzer Besitzer eines Kochbuchs bin, würde ich Kochen vielleicht auf dieselbe Stufe wie Grillen stellen.
Bevor wir zum Kochbuch kommen, nochmal eine, glaube ich, für dich prägende Situation. Du hast mit 25 Jahren einen Krankenhausaufenthalt gehabt, der dich sehr geprägt hat. Was war das genau?
Ja, das ist, mein Gott, Gott sei Dank schon 25 Jahre her. Das war 1996 oder 96. Ich war damals 25, war im Saft, wie man so sagen würde. Ich habe damals fünfte Liga Fußball gespielt, Landesliga, und hatte einen Trainer, der war ehemaliger Bundesligaspieler von Bayer Leverkusen, war wirklich fit. Also wir haben 5-6 Mal die Woche da trainiert. Ich war allerdings vorher im Urlaub in der Dominikanischen Republik und hatte mir einen Magen- und Darmvirus mitgebracht und hatte sehr starken Durchfall, habe aber trotzdem sehr viel Sport gemacht, und irgendwann habe ich Schmerzen gehabt in der Leiste und das wurde auch nicht besser. Dann habe ich Fieber bekommen über Nacht, hohes Fieber und dann bin ich zum Hausarzt, der sagt, ich glaube, du hast eine Blinddarmentzündung oder sogar einen Blinddarmdurchbruch, absolut direkt ab ins Krankenhaus. Da bin ich hingefahren, habe da währenddessen noch mit einem Freund von mir telefoniert, sagte, ich kriege den Blinddarm raus, dann kannst du mich morgen mal ja besuchen kommen. Soweit, so gut. Die haben im Krankenhaus dasselbe diagnostiziert, haben gesagt, okay, das geht jetzt gleich direkt in den OP. Da war es aber wohl so, dass die den Blinddarm auch rausgeholt haben, der war aber gar nicht entzündet. Es gab nur eine merkwürdige Flüssigkeit im Bauchraum und dann haben die mich wieder zugemacht und dann wird man ja in den Aufwachraum gelegt. Da war ich aber irgendwann blau angelaufen und irgendjemand sagte, der sieht aber nicht so gut aus. Und dann hatte ich eine linksseitige Herzinsuffizienz und hatte sehr hohes Fieber. Und dann haben sich alle Sorgen gemacht und dann lag ich relativ lange auf der Intensivstation. Und dieses Fieber ging nicht runter. Da kann ich mich aber auch nur noch schemenhaft dran erinnern. Und war dann 3,5 Wochen im Krankenhaus mit am Schluss der Diagnose, dass ich eine Arthritis im Schambein hatte.
Ja.
Eine typische Fußballererkrankung wegen einer Überbeanspruchung. Aber durch dieses hohe Fieber und diesen Magen-Darm-Virus und die Vollnarkose hat mein Herz wohl gesagt, das ist alles ein bisschen viel. Ich musste dann wirklich wieder anfangen, laufen zu lernen. Habe da auch innerhalb kürzester Zeit 10 Kilo abgenommen, wog noch so um die 60 Kilo. Und das war eine sehr prägende Zeit, weil ich echt sehr schwer krank war mit überall Herzkatheter und Blasenkatheter und um Gottes Willen. Und so von fit auf gar nichts mehr. Und da war für mich klar, dass ich meinen Wunsch, vor die Kamera zu kommen und auf die Bühne, definitiv versuchen werde umzusetzen. Und das war, glaube ich, so der letzte Schub, der gesagt hat, so das musst du jetzt probieren. Das ist kein Zufall, alles.
Hilft dir dabei dein Glauben? Man weiß, dass du sehr gläubig bist?
Auch in dieser Zeit habe ich wirklich auch das in Anspruch genommen, dass da ein Seelsorger ans Bett kam. Nicht, weil ich mir irgendwie die letzte Salbung da abholen wollte, sondern weil ich da auch gebetet habe, gesagt, naja, da wird schon der liebe Gott ein bisschen helfen. Und so wie ich auch in meinem Buch, meiner Biografie geschrieben habe, Bauchgefühl und Gottvertrauen, das ist beides sehr ausgeprägt auf meinen Bauch und auch auf den lieben Gott kann ich mich ganz gut verlassen.
Ja, was bedeutet für dich jetzt das Thema, was wir natürlich als Hauptprogramm genießen?
Genießen ist, keine Termine zu haben, zum Beispiel.
Okay.
Ich finde, ein perfekter Tag, so ein Genießertag, würde so aussehen, dass ich gut geschlafen habe, morgens aufstehe, die Sonne scheint. Das kann in den Bergen sein, das kann am Meer sein, das wäre mir wurscht. Und dann würde ich gerne morgens Sport machen. Eine halbe, dreiviertel Stunde, eine Stunde laufen gehen, Fahrrad fahren, schwimmen, irgendetwas und danach ganz in Ruhe ein schönes Frühstück und dann sagen, was machen wir denn jetzt? Und da gehört mit Sicherheit dazu, etwas Leckeres zu trinken und etwas Leckeres zu essen, aber nicht, dass alles so durchgetaktet ist. Das ist ja in meinem Leben sehr oft so, sondern dass man das ein bisschen auf sich zukommen lassen kann.
Du hast kurz angesprochen deine Biografie. Ich meine, du bist ja viel zu jung, um sowas überhaupt zu schreiben, aber nichtsdestotrotz, du hast es getan. Bauchgefühl und Gottvertrauen, das ist eigentlich die Geschichte, von der du gerade erzählt hast, oder?
Ja, ich meine, mit 50, das war ja eine Zeit, ich bin 2021 50 geworden, da waren wir mitten in der Pandemie, ich hatte weniger zu tun als sonst, Gott sei Dank durfte ich noch vor der Kamera stehen, aber sonst gab es keine Tournee und nichts und da habe ich mir gedacht, naja, was machst du mit deiner Zeit und habe diese Biografie geschrieben. Zu jung weiß ich nicht, für mich war klar, das ist jetzt irgendein Abschnitt und da habe ich mich auch sehr genau mit Verstehen Sie Spaß befasst, wie das weitergehen soll oder ob es weitergehen soll oder dass es dann nicht weiterging und ja, das war für mich schon wichtig, auch selber nochmal so über mein Leben nachzudenken, zu verstehen, du hast wirklich sehr viel Glück gehabt, da sind ganz viele tolle Sachen bis jetzt schon passiert, da wird auch noch was kommen und ich habe verstanden, dass wenn ich nicht auf meinen Bauch gehört habe, dass die Entscheidungen meistens nicht gut waren. Also wenn mein Bauch schon vorher gesagt hat, ah, mein Gott, also irgendwas zwackt und das ist nicht, sollst du das Projekt machen oder nicht? Wenn ich auf meinen Bauch gehört habe, war es die richtige Entscheidung meistens.
Mhm. Du lässt dich nicht beraten, vielleicht von deiner Frau möglicherweise, aber ansonsten bist du schon ein sehr selbstkritischer Mensch, oder?
Ja, ich finde, das sollte man auch sein, weil ich glaube, wenn man das nicht tut, dann kann man sich nicht weiterentwickeln. Also wenn man nicht schaut, naja, das habe ich gut gemacht, das habe ich nicht gut gemacht, dann bleibt man stehen und stehen bleiben, finde ich,
keiner von uns, oder?
Wenn man auf gar keinen Fall.
Ehrgeizig und willig ist, dann hat man da keine Möglichkeit, stehen zu bleiben. Zurück zu dem Thema Genuss. Zu Hause wird gekocht?
Ja, klar.
Wer kocht?
Viele sagen ja, entweder kocht der Mann oder die Frau. Bei uns ist es so, dass beide kochen und wir auch sehr gerne zusammen kochen. Und ich habe das so schön gesagt, Kochen ist für mich Yoga am Herd. Ich finde, dass man sehr gut entspannen kann. Vielleicht nicht so wie du, wenn man das hauptberuflich macht und in der Küche schicken muss, weil die Leute warten. Aber wenn ich für uns oder für Freunde koche und man nimmt sich vorher vor, ich möchte am Wochenende oder heute Abend das und das Gericht kochen, dann finde ich schon das Einkaufen spannend, zu gucken, was gibt's denn da, und auch der Prozess. Und natürlich, ja, nochmal, du hast das ja gelernt.
Ja,
ich bin ja Autodidakt. Da gelingen Sachen mal besser, mal weniger. Oder man lernt, wenn du es so machst, wird es perfekter. Und wie mache ich denn die Soße? Und ich finde das toll. Und wenn hinterher noch Leute sagen, das hat geschmeckt, ein Riesenerfolg.
Wer ist von euch beiden der bessere Koch?
Oh. Also ich würde sagen, meine Frau ist definitiv die bessere Bäckerin.
Mhm.
Ja, das macht die definitiv besser. Und beim Kochen, weiß ich nicht, vielleicht tue ich so, als wenn ich es besser kann, aber ich glaube, dass meine Frau mindestens genauso gut kocht.
Ihr habt ja auch zusammen verschiedene Seminare schon besucht,
oder? Ja, wir haben schon einige Kochkurse, Kochseminare gemacht, Grillseminare zusammen belegt, die ja immer das Schöne mit dem Angenehmen verbinden. Also man lernt irgendwelche neuen Gerichte und dazu gibt es immer einen Kühlschrank, wo man auch was trinken kann. Das macht Spaß und dann kann man hinterher immer wieder Leuten, Freunden was Neues präsentieren. Und man lernt, das ist das Schöne, deswegen habe ich bei dir auch immer genau hingeguckt, auch immer noch so einen kleinen Kniff. Das ist das Tolle, wenn man mit hochdekorierten Köchen arbeiten kann. Halt das mal so, mach es so, so geht's einfacher und da gucke ich immer ganz genau hin.
Gut, ich meine, das ist, was ich auch immer meinen Gästen erzähle, natürlich der Vorteil, dass ich zum Beispiel über 46 Jahre Berufserfahrung habe. Und man muss ja auch sagen, es hat sich in den letzten Jahren extrem viel verändert. Durch neue, sagen wir mal, Hardware, Sous-Vide-Garen oder wenn ich überlege, früher, meine Oma hat dann irgendwas in den Ofen geschoben bei 200 Grad und dann hat sie gemerkt, dass ihre gemesserte Gans plötzlich nur noch die Hälfte war, ja, weil man es nicht anders kannte. Man hat auch nicht gewusst, man hat immer gedacht, die muss schön heiß gebraten werden, das Fett muss auslaufen, ja. Aber mittlerweile hat man eben durch die verschiedenen Entdeckungen und auch die Erfahrung gemerkt, dass eben Methoden vorhanden sind, wo man das alles viel, viel besser machen kann. Wie sieht deine Küche oder eure Küche aus?
Die sieht sehr aufgeräumt aus. Also wir haben uns jetzt dazu entschieden, bei einer neuen Küche, die wir jetzt irgendwann gekauft haben, dass da nicht mehr so viel rumsteht. Ich habe dann auf jeden Fall, jeder hat ja so Sachen, die er unbedingt haben möchte. Bei mir war es definitiv so, dass ich brauche so eine coole Ablage, wo man den Kochlöffel drauflegen kann, damit der nicht immer kleckert. Weißt du, wenn er so auf der Ablage liegt, sowas brauche ich auf jeden Fall. Dann habe ich immer noch einen Pürierstab, Johann Lafer Edition.
Mhm.
Für mich ganz wichtig, weil wir mittlerweile alle Mayonnaisen und sowas alles selber machen.
Aufschäumen die Soßen, damit sie den Sauerstoff drunter bekommen.
Absolut, genau so. Und ja, meine Frau hat mir was geschenkt, auf das ich sehr stolz bin. Ich hasse es in der Küche, wenn man Zwiebel schneidet oder auch Knoblauch klein schneidet, dass die Finger nach Knoblauch oder Zwiebel riechen. Das mag ich nicht.
Jetzt bin ich gespannt.
Also gibt es natürlich eine Möglichkeit, sich Handschuhe anzuziehen, die auch cool aussehen. Ich habe so schwarze, ich finde die unglaublich schick. Aber meine Frau hat mir so einen kleinen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, einen Zerkleinerer geschenkt, wo man den dran ziehen kann.
Ah ja, genau, so da zieht man es auch und innen drin häckselt das dann.
Es häckselt drin. Und damit kann man Zwiebeln oder auch wahlweise Knoblauch klein kriegen. Und das hat meine Frau mir geschenkt. Ich glaube, es war zu Weihnachten so als kleine Beigabe. Und über die habe ich mich am meisten gefreut.
Aber ich kann dir dazu etwas sagen. Ich habe mit dem Horst immer gestritten, Knoblauch hacken oder pressen. Genau. Auf jeden Fall schneiden, das ist okay. Aber bei Zwiebel sehe ich das mit dem Ziehgerät ein bisschen kritisch, weil wenn dieser Saft ausläuft beim Zwiebelschneiden, das weißt, A, brennt es in den Augen und B, natürlich fermentiert dieser Saft sehr schnell. Aber wenn man es schnell verarbeitet, dann würde ich sagen, mit einem zugedrückten Auge überlasse ich dir das Gerät.
Ich mache es auch nicht immer, aber ich finde es total cool, dass man sowas hat und dann zieht man dreimal und ist fertig. Das fand ich schon ganz, ganz witzig.
Ist interessant auch, ich weiß nicht, wie es dir geht. Kriegst du viele Zuschriften von deinen Zuschauern oder von deinen Fans, die bei deinen Shows sind?
Ja, ja klar. Ne, viele schreiben und ich bin auch jemand, der noch viel Autogrammpost beantwortet, auch wirklich händisch und zurückschreibt. Ja.
Ich kriege ja vieles manchmal zugeschickt von dem, was sie nachgekocht haben. Das wirst du nicht glauben, aber es ist so. Ja, ja, ich habe bekommen letztes Jahr also Rumpsteak zugeschickt, 4 Stück eingepackt, von einem dann vorne so ein Stück abgeschnitten, die anderen 3 waren ganz und dann war ein Brief dabei mit der Überschrift "Sie Dummschwätzer". Habe ihr Rezept 1:1 nachgemacht, an bei meinem Ergebnis. Und jetzt muss der vorstellen, jetzt sollte ich nach Postweg 2 Tage, sollte ich urteilen, ob diese Rumpsteaks irgendwie falsch gemacht worden sind. Das kannst du nicht vorstellen. Absurd, was du alles erlebst.
Das ist schön.
Bei dir schreiben die, der Gag war vielleicht nicht
ja, genau.
gut oder besonders gut, aber mir gibt's dann tatsächlich wirklich auch produzierte Sachen. So, und dann überlegst du ja, was machst du jetzt? Weil man antworten musst du, wenn du nicht antwortest, dann
sind die beleidigt
und sagen, jetzt habe ich mir so viel Mühe gemacht, dann habe ich auch 4 Rumpsteaks gebraten
das und habe die dann zurückgelegt
und habe geschrieben, an bei meinen Ergebnissen nicht Dummschwätzer. Weil, ich meine, weißt du, das ist eigentlich das beste Marketing, wenn man ehrlich auch mit solchen Reaktionen umgeht. Machst du das auch so?
Ja, ich werde ja auch öfter beschimpft, das wirst du wahrscheinlich
ja,
nicht.
Ja, sicher, kommen jetzt alle, auch, ja sicher.
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann auf der Bühne etwas über den Kardinal in Köln gesagt habe. Und nochmal, ich gehe in die Kirche, zahle auch Kirchensteuer und bin sogar aktiv in unserer Gemeinde.
Ja.
Das haben mir sehr viele Leute übel genommen und da wurde ich dann durchbeleidigt als Christ, sehr schön in der Nächstenliebe auch. Und dann gibt es natürlich viele, wo ich mir dann eine Freude daraus mache, zu antworten. Meine Frau merkt dann schon immer, oder auch wenn was per E-Mail kommt, dann sagt die Kerstin, oh, ich glaube, das könnte ein Kandidat für dich sein. Und dann schreibe ich den auch zurück und interessanterweise ist dann die Antwort auf meine Antwort meistens ganz abgemildert. Ja, das war ja gar nicht so gemeint. Und also wenn man sich die Mühe macht, zu antworten, ich glaube, viele wollen provozieren und denken sich, ja, der Lava oder der Kanz, die melden sich eh nicht. Wenn man dann zurückschreibt, ist es oftmals so, naja, dass die sich danach fast entschuldigen. Wobei ich jetzt eine lustige Sache im Karneval erlebt habe. Ich hatte eine Veranstaltung in Köln. Und dann habe ich sehr viele Fotos gemacht, Selfies, das kennst du ja auch.
Klar.
Und dann war eine Dame, ich würde tippen, sie war Mitte 70 und sagte irgendwann...
Deine Zielgruppe?
Nichts, auch anscheinend. Und auf jeden Fall wollte die auch ein Foto machen und die Ansprache war eine Katastrophe. Sie sagte, du kommst sofort hierher in einem sehr lauten Ton. Wir machen jetzt ein Foto. Und dann habe ich zu ihr gesagt, seien Sie mir bitte nicht böse, aber Punkt 1 muss ich jetzt auf die Bühne und Punkt 2, also die Ansprache... Das geht nicht. So mache ich mit Ihnen kein Foto. Und dann habe ich meinen Auftrag gehabt, bin dann gefahren und die schrieb mir dann per Mail. Und es begann so, dass ich dachte, sie wolle sich entschuldigen.
Ja,
sagte, naja, und Sie können sich vielleicht noch erinnern, Mitte 70, bla 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 bla. Und dann drehte sich aber dieser Text und die beschimpfte mich nochmal. Richtig, also Hochmut kommt vor dem Fall.
Aaron,
der ganze Krempel. Und dann habe ich erst gedacht, ich schreibe zurück. Und dann habe ich mir überlegt, nee, warum jetzt soll ich mich jetzt nochmal rechtfertigen?
Okay.
Wir belassen es dabei.
Ja, das ist manchmal natürlich auch sehr viel Sensibilität, wenn man mit diesen Reklamationen, aber es gibt auch gute Zuschriften, muss man fairerweise auch sagen.
Na, natürlich, konstruktive Kritik. Und wenn jemand sagt, das und das hat mir nicht gefallen, da ist ja was dran. Und manchmal weiß man es ja selber insgeheim schon, dass man vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist.
Bei mir hat jemand geschrieben, letzte Woche bei der Kügenschlacht, ich würde meine Konsonanten nicht richtig betonen, gell? Konsonanten nicht richtig mit dem Topf und Deckel und so weiter. Und ich wäre auch ein Österreicher, aber es würde auch noch andere Österreicher geben, die das können. Und sie würde gerne die Kügenschlacht gucken, aber bei mir unmöglich, kann sie nicht gucken. Und ich wäre so ein eingebildeter Sternekoch und so weiter. Das ist nicht nur das Inhalt. Ich beim Kochen spielt manchmal eine Rolle, sondern auch die Aussprache.
Ja, aber das ist natürlich total albern. Gerade in den Zeiten, wo ja alles ne, so...
Jeder schreibt heute was unter Pseudonamen oder XYZ, das ist ja leider Gottes auch, finde ich, ganz
schwach.
Auch schwach. Wenn, sollte man sich dazu bekennen. Aber lassen Sie uns über schöne Dinge reden. Du bist ja begeisterter Klavierspieler und ich habe jetzt was Süßes vorbereitet und was würde gut passen zu einem Nachtisch, wenn wir beide jetzt hier sitzen, und was würdest du mir vorspielen wollen?
Da ich sehr gerne das Real Book, also Leute, die sich mit Jazz beschäftigen, wissen, was das ist, würde es irgendwas Sommerliches, also irgendein Bossa Nova, fände ich ganz gut, würde passen.
Dafür kann ich jetzt vielleicht mich besonders anstrengen, wenn es ums Dessert geht.
Aha.
So, lieber Guido, ich habe dir jetzt hier was gebracht, der Jahreszeit entsprechend, mit frischen Beerenfrüchten. Etwas Klassisches, so einen klassischen Windbeutel, den man, ja, ich glaube, immer noch gerne isst, gefüllt mit einer schönen leichten Creme und einem Beerenragout. Guten Appetit.
Danke. Aber hier steht ja auch ein Glas, also das ist ja auch nicht. Was haben wir denn da?
Rosé aus dem Breisgau, Geldermann Rosé. Sehr gut, muss ich wirklich sagen, passt sehr gut, weil es die Beerenfrüchte auch sind, Rosé und Beerenfrüchte.
Oh, da kriegt man aber auch, wenn man zuhört. Oder gerade läuft das Kinnwasser zusammen, glaube ich. Hervorragend.
Ja, Genuss-Podcast ohne Genuss, glaube ich, ist ja...
Wäre albern, ne?
Wäre albern. Ja, wir genießen jetzt in Ruhe und haben natürlich einiges noch, was wir besprechen müssen. Vor allem auch ganz wichtig, dein neuestes Buch. Aber bevor ich damit beginne, noch mal eine Frage. Deine Haare.
Ja?
Das ist ja dein Markenzeichen. Die Haarfarbe, ich glaube, immer der gleiche Schnitt, oder?
Naja, Frisuren habe ich viel gewechselt, die Farbe aber nicht. Ich renne also alle 4 Wochen zum Friseur, und mein Friseur ist ein guter Freund von mir, den ich mit, glaube ich, 16 kennengelernt habe. Und das Positive ist, dass wir diese Zeit nutzen, ich sitze da so 2-2,5 Stunden, um zu quatschen. Der hat viel zu tun, beruflich, ich auch. Wir sehen uns nicht so häufig, und dann sind diese 4 Wochen, dieser 4-Wochen-Rhythmus super, um sich auszutauschen. Und die Farbe ist immer dieselbe, ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber Schnitt ist jetzt länger so wie, aber ich glaube, jetzt demnächst mache ich mal wieder was anderes.
Okay, aber ist schon auch eine gewisse Aufgabe, immer das so hinzubekommen, ne?
Naja, also fairerweise, meine Frau und mein Sohn kennen mich gar nicht anders. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich mache mal wieder Natur, da hat schon mein Sohn gesagt, fällt aus, und meine Frau auch. Hinter sagt die, den Typen, so toll finde ich den gar nicht. Genau.
Jetzt aber zum Höhepunkt des Podcasts, nämlich dein neuestes Werk, Kochbuch, Restaurant, Canzini, 15 Rezepte mit Humor. Erstens, wieso schreibst du ein Kochbuch? Willst du mir Konkurrenz machen oder was ist passiert?
Ich wusste es. Also eigentlich, ich habe schon 4 Bücher geschrieben, die sich aber mit Humor und meinem Leben beschäftigt haben bis dato. In der Corona-Zeit habe ich sehr viel gekocht und habe die Ergebnisfotos ins Netz gestellt. Und das musste mir dann immer von meinem, den kennst du auch, Regisseur, der auch übrigens aus Österreich kommt, Nikolai Dörler, mit dem ich ganz viele Verstehen Sie Spaßfilme gemacht hat, immer anhören, mag sein, dass das gut schmeckt, aber die Fotos sind eine Katastrophe. Dann habe ich immer gesagt, Nikolai, rede mit meiner Frau, die macht die Bilder. Mhm. Dann hat er uns ein Buch geschenkt, How to Photograph Food, also wie man das besser machen kann. Mhm. Und daraufhin wurde irgendwann also ich wurde dann natürlich im Netz gefragt, Restaurant Canzini.
Wo gibt's denn das?
Ja, genau, wo ist denn das? Wie sind denn die Öffnungszeiten? Lieferst du auch außer Haus? Und dann habe ich irgendwann den Leuten mal erklärt, dass der Name eine Erfindung ist unseres Trauzeugen, meines langjährigsten und besten Freundes, Carsten Döring, der ein Restaurant in der Nähe von Hamburg hat, in Wedel, und gelernter Koch ist. Und der hat uns zur Hochzeit, meiner Frau und mir, eine Kochjacke geschenkt, wo jeweils drauf stand Restaurant Canzini. Das war einfach ein Gag. Und deswegen sagen wir bei uns in der Familie immer nicht, ich gehe in die Küche, sondern ich gehe mal ins Restaurant Canzini. Das ist so bei uns das geflügelte Wort. Dann hat der Verlag gesagt, in Königswinter, Herr Kanz, wollen Sie nicht ein Kochbuch machen? Wir haben uns das mal angeguckt im Netz. Und dann habe ich gesagt, klar, also wo muss ich hinlaufen? Das wäre ein ganz großer Wunsch von mir, das machen zu dürfen. Und dann haben wir uns getroffen, und die Frau war ganz sympathisch und toll. Und da hat sie gesagt, naja, dann brauchen wir 50 Rezepte, Sachen, die Sie in der Familie kochen, die bei Ihnen so dazugehören. Und allein diese Arbeit, die Fotos zu machen, ein ganz toller Fotograf aus Köln, hat Riesenspaß gemacht. Und und jetzt bin ich stolzer Besitzer. Ich möchte dir natürlich keine Konkurrenz machen, weil ich das nicht kann.
Du hast mir freundlicherweise ein Buch geschickt. Muss sagen, ich habe mich darüber wirklich sehr gefreut, dass du an mich gedacht hast.
Also, natürlich.
Danke vielmals. erklär mal unseren Hörerinnen und Hörern, was sind so die Eckpunkte des Buches? Was erwartet es dem, wenn man das kauft?
Naja, also da ich ja nicht gelernter Koch bin, ist es sehr locker formuliert, würde ich sagen. Alles auf einer Seite, so dass man das, glaube ich, als Normalsterblicher gut nachkochen kann. Und es sind Sachen von vom Kohlrabi-Carpaccio, was ich irgendwann mal entdeckt habe. Ich gebe ehrlich zu, ich hatte immer eine Kohlrabi-Sellerie-Schwäche, weil ich nie genau wusste, was ist denn jetzt was. Also wenn ich es in der Hand hatte, wusste ich es aber vorher nicht.
Okay.
Und ich fand Kohlrabi-Carpaccio klingt nicht so wirklich sexy. Ich mag sehr gerne alle möglichen Carpaccios, aber dass das richtig toll schmecken kann, wenn man das sehr dünn hobelt, eine leckere Vinaigrette macht, vielleicht noch ein paar Walnüsse oder Pinienkerne anröstet und dann vielleicht ein bisschen Parmaschinken mit Parmesan und Kresse drauf, habe ich irgendwann mal kennengelernt und dachte, das muss auf jeden Fall da rein. Es sind aber auch die Familienbackrezepte, die wir haben. Bei uns gibt es zu jedem Geburtstag einen Marmorkuchen und einen Käsekuchen, die sind da drin. Aber natürlich, da mein Papa Metzger ist, und die habe ich die auch schon mal damals zu Laferlichter Lecker mitgebracht, mein Cousin eine Metzgerei in Stuttgart hat, gibt es original Kanzmaultaschen, gibt es sowohl das Rezept meiner Tante, die jetzt 90 geworden ist, den original schwäbischen Kartoffelsalat à la Tante Margot.
Lass uns mal erstmal bei den Kanzmaultaschen bleiben. Maultaschen, Herrgottsbescheißerle, sagen die Schwaben dazu. Was ist eine Kanzmaultasche?
Naja, die ist im Endeffekt wie eine andere Maultasche, nur dass die mein Cousin händisch geklöppelt hat. Und das ist das Wertvollste, was es im Hause Kanz gibt. Vielleicht, okay, Altersvorsorge. Aber wenn wir keine Original-Kanz-Maultaschen mehr eingefroren haben, im Tiefkühler bei uns, Vakuum verpackt, dann rufe ich meinen Cousin in Stuttgart an und sage, Olli, we're running out of Maultaschen, bitte schick mal wieder produzier. Der macht das natürlich täglich in seiner Metzgerei. Und das ist das Wertvollste, wo mein Bruder und ich uns immer so ein bisschen betteln und sagen, hast du noch die Original, kannst du mal? Nein, ich könnte welche leihen. Also das ist schon so, da gibt es immer ein sogenanntes Care-Paket, was dann aus Stuttgart ankommt, und dann haben wir wieder die Originalen, aber das sind normale Maultaschen.
So, jetzt werden die gebraten, werden die mit Suppe gegessen, es gibt ja viele Möglichkeiten.
Es gibt viele Möglichkeiten. Ich persönlich bevorzuge das Braten, einfach in der Pfanne, vorher kleinschneiden, erst ein paar Zwiebelchen mit Butter in die Pfanne und dann kommen die Maultaschen rein. Es geht ja sehr schnell, zwei Eier verkleppern, die dann hinterher da drüber kommen, und dann dazu am besten entweder einen grünen Salat oder einen Kartoffelsalat, und das ist mein absolutes Leibgericht.
Sind auch Süßspeisen drin?
Ja, es sind einige Süßspeisen drin, unter anderem nicht nur Kuchen, es gibt auch einen anderen Nachtisch. Also ist, glaube ich, für jeden was dabei.
Also da könnten wir auch noch lange drüber reden, über das Kochbuch. Aber du bist ja so vielseitig, du hast so viele Dinge, du bist unterwegs mit deinem Programm auf Tour. Was erwartet da die Zuschauer?
Viel Humor, viel Lachen. Also ich hoffe, dass meine Lachdichte so hoch ist, dass die Leute wirklich sagen, wow, wir haben ja den Alltag vergessen für 2 Stunden oder 2,5. Ich sitze am Klavier, ich singe ein Lied, ich habe es meinem Fernseher gewidmet, ein Liebeslied, weil das ganze Programm, das volle Programm, dreht sich um Fernsehen. Alles rund um Fernsehen, das, was ich früher gesehen habe, wie Fernseher früher ausgesehen haben, was man heute sehen kann, Kochsendungen, dass ein Fernseher natürlich wichtig ist als Statussymbol für einen Mann über 50, aber der Grill den Fernseher fast abgelöst hat, würde ich fast meinen.
Findest du? Es ist so, das stimmt in der Tat, dass heute ja man so immer guckt beim Nachbar in den Garten, welches Modell hat der, welches Modell brauche ich, um mithalten zu können.
Natürlich, ich habe mittlerweile, der Trend geht ja zum Zweitgrill, sogar zum Drittgrill. Ich habe mittlerweile 3. Einen Beefer, einen großen Webergrill, Gasgrill und aber noch einen Keramikgrill.
Ja.
Und finde das total spannend, da unterschiedliche Sachen auszuprobieren.
Also bist du so richtig auch ein Produktfetischist?
Ja, nicht, aber ja, ja, definitiv ist ja.
Okay, so, dann kommen wir zu einer wirklich ganz tollen Seite von dir. Du bist ja auch ehrenamtlich engagiert, sehr viel sogar für Stiftung Lesen, für ein Kinderdorf, und unterstützt auch das Klinikum in Leverkusen. Warum machst du das alles?
Weil ich glaube, dass viele Leute, du hast es vorhin erwähnt, nicht so viel Glück hatten wie ich im Leben. Ja. Und gerade Kinder, und das bricht mir wirklich das Herz, wenn es Kindern nicht gut geht. Und deswegen versuche ich, so viel wie möglich gerade Kindern zu helfen, denen es nicht so gut geht, die vielleicht ja Pech hatten, irgendwo aufzuwachsen, wo ich nicht aufwachsen musste. Und das war schon immer ein großer Herzenswunsch, auch von mir und meiner Frau, dass wir versuchen, da einiges zurückzugeben.
Schön. Es gibt nämlich, glaube ich, viel mehr Nöte, als wir so richtig wissen.
Das glaube ich definitiv. Und ich finde es sehr schön, etwas in der näheren Umgebung zu machen, wo man auch sehen kann, was da passiert. Und das ist mir ganz wichtig.
Dann hast du vorhin gesagt, du bist knapp über 50. Ja. Was sind so noch die Dinge, die die Familie Kanz oder du persönlich unbedingt noch erleben möchtest? Bucketlist, sagt man neudeutsch dazu.
Ja, genau, auf der Bucketlist stehen noch einige Sachen drauf. Kanada steht da ganz groß drauf. Ich weiß nicht, ob du dich in Kanada auskennst. Ich war da leider noch nie und würde da sowohl im Sommer als auch im Winter gerne mal hin. Würde da auch gerne mal Skifahren. In der Nähe von Vancouver da oben. Da sind noch einige Sachen in den Alpen offen. Jetzt geht es durch die Dolomiten. Wir haben vor einiger Zeit mal angefangen zu wandern. Das war immer ein Wunsch, den ich hatte, über die Alpen zu laufen, den E5, Wanderweg von Oberstdorf nach Meran. Und das, ich weiß noch, was meine Frau gesagt hat, als ich gebucht hatte. Da hat sie gesagt, ich glaube, ich werde dich irgendwann hassen. Das war überhaupt nicht der Fall. Wir fanden das alle toll. Dann war die zweite Reise oder die zweite Wanderung von Meran zum Gardasee. Das war auch schön. Und jetzt geht es durch die Dolomiten. Also da eine tolle Wanderung.
Das sind ja unwahrscheinlich viele Höhenmeter, gell?
Ja, das ist relativ, ja. Aber es ist aber mit Kindern. Also unser Sohn wird ja jetzt bald 13. Eine Gruppe, wir sind 4 Familien mit einem Wanderführer. Und es macht Riesenspaß. Auch auf der Hütte. Man merkt, dass man relativ wenig braucht und ich, Idiot, muss sagen, habe auf der ersten Wanderung einen relativ großen Rucksack und habe sogar, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen soll, aber eine elektrische Zahnbürste samt Etui mit einem so einem schweren schwarzen Etui mitgenommen. Und wir haben jemanden dabei, mittlerweile ein guter Freund von mir, der Dirk, der ist 2 Meter groß und der hat immer gesagt, sag mal, du tust immer so, was ist in deinem Rucksack drin? Sag ich, ja, dann trag den mal. Er sagte, bist du irre, was hast denn alles drin? Und ich hatte alles Mögliche da drin. Mit noch dicken Hausschlapfen für die Hütte und. Bis mir dann irgendeiner gesagt hat, sag mal, also da du das alles selber tragen musst, ich würde mal zu einer normalen kleinen Zahnbürste übergehen. Das habe ich dann auch relativ schnell gelernt.
Aber es ist schon, die Natur ist schon was Wunderbares, oder? Brauchst du das auch, um dich so ein bisschen irgendwie mal rauszunehmen aus all dem, was du machst?
Ja, runterzufahren. Ich finde gerade Laufen in den Bergen toll. Und was, das wusste ich vorher schon, dass man, wenn man läuft, ich kann am besten auch Texte lernen, wenn ich laufe, wenn ich gehe durch diesen Rhythmus. Und man merkt, wenn man mit Leuten über Berge geht, wie tiefgründig irgendwann die Gespräche werden. Das fängt zum Teil ein bisschen platt und banal an, wird aber sehr schnell sehr tief.
Ja, wenn ich hier lese, Deutscher Comedy-Preis in der Kategorie Beste versteckte Kamera, dann habe ich hier geschrieben, Rheinischer Provinz, was ist Provinzialpreis, als Bade für das Projekt Schule, ohne Rassismus und vieles mehr. Lieber Guido, wir könnten noch über so viele Inhalte sprechen, das würde aber jetzt den Rahmen sprengen. Deswegen komme ich jetzt zu meinen beiden Abschlussfragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Die erste Frage ist natürlich die, ja, was würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel?
Meine Familie würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann würde ich, was würde ich noch mitnehmen? Ich würde irgendwas zu lesen mitnehmen, auf jeden Fall so ein Buch.
Ja.
Und natürlich eine Badehose. Und Sonnencreme, weil ich so ein, wie soll man sagen, eher nordeuropäisch orientierter Hauttyp bin.
Ob man tatsächlich auf einer einsamen Insel eine Badehose braucht, weiß ich jetzt nicht.
Ja, jetzt sagst du einsame Insel und hinterher kommen da doch ganz viel. Wahrscheinlich ist es wurscht, aber ich würde als erst die Badehose streichen, du hast recht.
Gut, vielleicht ist die zweite Frage dann unkomplizierter. Was dürfte ich für dich kochen zur Henkersmahlzeit?
Okay,
was wünschst du dir?
Also definitiv, also den Nachtisch ist definitiv klar. Das wird der Kaiserschmarrn werden von dir. Das ist definitiv so. Und vorher, was wenn Johann Lafer für mich.
Das kann auch was sein von deiner Mutter oder was auch immer, ist egal.
Das wäre dir wurscht.
Es geht nur, dass ich sozusagen, ich würde das nur Also ausführen. Ausführen, umsetzen. Es muss jetzt nichts von mir sein, gar nichts.
Gut, dann steht definitiv fest, dann würde es ein Lachs-Tatar mit Avocado als Vorspeise geben. Dann gibt es definitiv, bitte, gebratene Maultaschen mit einem schwäbischen Kartoffelsalat und auch ein bisschen grünen Salat und danach den Kaiserschmarrn.
Ganz schön viel Arbeit für mich, mein Freund.
Ja, ach, das machst du links, rückwärts.
Aber für bitte. Dich mache ich das gerne.
Vielen Dank.
Liebe Guido, ich muss sagen, es ist so, also Guido, ich entschuldige mich für die Aussprache.
Nein,
ich glaube, das ist so unterschiedlich. Ja, das ist letztendlich so beides richtig.
Meine oder? Oma hat im Schwabenland immer, Guido hat immer gesagt, und Guido oder, das ist wurscht.
Ist wurscht. Wurscht ist nicht, dass ich hier ganz herzlich Danke sagen möchte, wirklich vom Herzen. Es
Vielen
ist
Dank.
Eine große Freude. Alles Gute für dich und mal schauen, ob wir demnächst eine Postkarte aus Kanada bekommen.
Oh, Prost.
Alles Gute.
Dankeschön.
Und vielen, vielen Dank.
Danke.
Das war Laffer and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.